Vollkommenheit ist möglich, der Stufenweg des Buddha zur Befreiung. Der Vortrag heute soll versuchen, den thematischen Kreis des Wochenendes etwas einzukreisen, zu zeigen, kompakt und ja, in der Übersicht, um was es an diesem Wochenende geht. Was ist der Hintergrund der buddhistischen Lehren generell, sollte man sich immer mal wieder vor Augen führen. In einem Wort vielleicht ja, das Glücksstreben der Menschen, der Wesen überhaupt. Es gibt kein Wesen, das nicht in sich den unmittelbaren Drang hätte, zum Guten hin, zum Schönen hin, ja, zur Zufriedenheit, zum Glück hin und weg von dem, was wehtut, was unangenehm ist, was nicht zufriedenstellt. Alle sind sozusagen auf diesem Weg und selbst der kleinste Wurm, ja, im Boden, der hat dieses Ziel, auch wenn er es so nicht formuliert. Und der Buddha ist nur jemand, der von sich aus behauptet, ich habe dieses Ziel erreicht, einen Zustand, den man Glück, Zufriedenheit oder wie auch immer nennen kann, Frieden vielleicht. Und ich habe vor allen Dingen den Weg gefunden, wie man zu diesem Ziel, wie man zu diesem Zustand kommt. Allerdings, und das ist der Nachteil, der Buddha hat von sich immer gesagt, ich bin ein Wegweiser. Ich zeige das Ziel, ich zeige auch den Weg, wenn ihr es wissen wollt, aber hingehen müsst ihr selbst. Er schnappt uns also nicht, ja, und trägt uns dahin, wo wir gerne wären. Wir müssen es selbst tun. Die Basis für seine Lehre, und das ist ganz wichtig, ist nicht irgendeine Spekulation, eine Idee, eine Philosophie, irgendwas Zusammengesuchtes, sondern er sagt von sich immer, ich lehre nur das, was ich in eigener geistiger Klarheit vollkommen erkannt habe. Und wenn das so ist, können das auch andere Menschen erkennen. Er lehrt also aus Wissen heraus und nicht aus Erfahrungen, die andere vielleicht gemacht haben oder aus einer Tradition oder von höheren Sagen, sondern aus einem Zustand der völligen inneren Klarheit und der Wachheit. Ich sagte ja gestern schon, Buddha ist derjenige, der erwacht ist, aus dem Nichtwissen aufgetaucht ist. Und wir könnten und müssen froh und dankbar sein, dass ein solcher Lehrer in der Welt erschienen ist. Denn ohne jemanden, der wirklich erwacht ist, hätten wir so gut wie keine Chance, aus diesem Kreis des Nichtwissens, aus diesem Sumpf des Nichtwissens aufzutauchen. Aber wie gesagt, der Buddha ist nur wie so ein Wecker, der klingelt, in unseren Traum hinein klingelt, aber wir müssen selbst uns Mühe geben, um wach zu werden. Und gestern Abend war schon kurz angedeutet, dieses Wachwerden ist wie morgens im Bett nicht plötzlich, sondern man macht erst die Augen auf und guckt, wo bin ich denn überhaupt, regelt sich ein bisschen und irgendwann merkt man, jetzt bin ich fit, ja? Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Und genau so ist spirituelle Praxis, die der Buddha empfiehlt. Sich langsam sozusagen hineinbegeben in diese Wahrheiten und sich möglichst zur Vervollkommnung entwickeln, um irgendwann Vollkommenheit zu erreichen, aber nicht von heute auf morgen. Erinnert euch an das Gleichnis vom Weltmeer, vom Ozean, von dem der Erwachte sagt, dass er langsam tiefer wird, nicht sofort abstürzt in die großen Tiefen und uns deshalb auch die Möglichkeit gibt, hineinzugehen, ohne dass wir uns überfordern, aber auch ohne dass wir uns unterfordern. Deshalb die Stufenlehre des Buddha zur Erwachung, die uns von Stufe zu Stufe, naja, wir können auch sagen, nach oben führt, das ist in dem Fall dasselbe. Wir sehen diese Stufen aus. Dana steht am Anfang, das Geben. Ethik, ethisches Verhalten, moralisches Verhalten folgt. Dann ein Verhalten und das Wissen um Existenzformen, die jenseits des unmittelbar Sichtbaren sind. Dann der ganze Bereich der Meditation, der inneren Sammlung, der Versenkung, der geistigen Schulung. Und last not least, die Krone dessen, was der Buddha lehrt, die vier edlen Wahrheiten. Das ist die Reihenfolge. Und es ist schon bemerkenswert, dass der Buddha immer diese Reihenfolge nennt. Nicht so wie in der Schule auch der Stoff in einem gewissen Sinne gegliedert ist und man nicht sagen kann, ich will gleich Abitur machen. Und das fängt mit der ersten Klasse an, wenn man überhaupt Abitur macht. Das fängt mit der ersten Klasse an und dann lernt man und wächst man, bis man irgendwann auch mal sein Zeugnis hat. Der Buddha wird uns kein Zeugnis ausstellen, aber wir werden an unserem Leben merken, ob inneres Wachstum stattfindet oder nicht. Worauf ich hinweisen will, und das müssen wir in unseren Köpfen relativ klar machen, dass in diesen fünf Aspekten, die ich genannt habe und die ich jetzt gleich erläutere im Einzelnen, dass dann auch hier Zweiteilung ist. Die ersten vier Aspekte sind solche, von denen man immer mal wieder auch schon gehört hat und die in anderen philosophischen Traditionen, in anderen spirituellen Traditionen auch bekannt sind. Dana, Sila, Samadhi. Das ist das, was man sozusagen auch in anderen Bereichen hört. Aber es gibt einen Sektor, das sind die vier edlen Wahrheiten, von denen es heißt, dass sie nur von Buddhas, also von völlig Erwachten, erkannt und gelehrt werden. Und wenn man sich als buddhistisch irgendwie einordnet, etikettiert oder zugehörig fühlt, dann muss man sich klar sein darüber, dass es eigentlich erst dann gilt, wenn man sich mit diesen vier edlen Wahrheiten auseinandersetzt, auf welcher Ebene auch immer. So, das ist die Vorschau. Und was ich jetzt machen möchte, ist, diese einzelnen Punkte ein bisschen mit Fleisch zu füttern, damit man ein bisschen mehr Vorstellung hat, was gemeint ist. Und nach dem Vortrag haben wir genügend Möglichkeiten, auch das nochmal zu besprechen, eure Fragen zu behandeln oder auch eure Erfahrungen einfach mit aufzunehmen. Nummer 1 in unserer Stufenfolge, das, was der Buddha Dana nennt, geben, Großzügigkeit, teilen. Das ist so das, wie man es sprachlich fassen kann. Was ist die Lebenssituation des normalen Menschen? Und ich sage, wir alle sind in der Hinsicht normale Menschen. Die Lebenssituation ist die, dass wir das Ich im Mittelpunkt sehen, irgendwie. Unsere Wahrnehmung sagt immer, ich bin hier, da ist die Welt. Unsere Wahrnehmung sagt immer, da sind meine Interessen. Ich habe diese Wünsche, diese Sehnsüchte, diese Hoffnungen und diese Ängste. Das ist normale Lebenssituation. Und das hat weitreichende Folgen, dass wir in erster Linie orientiert sind daran, es soll mir gut gehen. Ich will, dass meine Wünsche erfüllt werden. Ich will zufrieden und glücklich sein. Gar nicht verwunderlich. Und das hat einen Nachteil. Je mehr man aus dieser Perspektive denkt, erfährt und handelt, und je stärker diese Egozentrierung ist, umso mehr wird uns auffallen oder eben nicht auffallen, dass es andere Menschen auch noch gibt. Je mehr man auf sein eigenes Ich fixiert und konzentriert ist, umso mehr übersieht man drumherum. Ich brauche, ich will, ich möchte haben. Und daraus entstehen Haltungen des sich Aneignens, Haben-Wollens, Sein-Wollens, Aufhäufens, Klammerns, Festhaltens und all das, was so das normale Leben bestimmt. Das muss gar nicht dramatisch sein, nicht extrem. Das ist eine Haltung. Her damit. Her damit. Ja? Ich will, ich brauche, ich hätte gern. Das sollte uns nicht überraschen, auch nicht erstmal schockieren, das ist eben so. Aber die große Alternative geben uns zumindest zunächst in der Anschauung die religiösen Traditionen, die sagen, mach mal einen Schritt zurück, guck dir das mal an und überleg, ob das eine gute Haltung ist, unterm Strich. Christlich formuliert heißt das, geben ist seliger denn nehmen. Nicht, was ich eben beschrieben habe, ist ja gerade die Haltung des Ich brauche, des Aufgreifens, des Festhaltens, des Habenwollens und Festhaltenwollens. Und hier wird gesagt, nee, geben ist seliger, denn nehmen. Und das ist zunächst für unseren Intellekt erst schon mal eine Herausforderung, weil wir aus unserer Anschauung doch wissen, aus unserem Erleben heraus, was ich weggebe, ist doch fort. Ja? Jeder 20-Euro-Schein, den ich da draußen in die Schale tue, der ist doch weg. Und wenn ich zu Hause nachgucke, sehe ich, der ist fort, der ist nicht mehr da. Was ist denn da seliger dran, wenn das immer weniger wird? Und da sagen die spirituellen Traditionen, passt auf, es gibt in dieser Welt, in dieser Existenz zwei Arten von Gesetzmäßigkeiten. Die eine ist sozusagen die sichtbare, die materielle. Und die sagt, weg ist weg. Und die andere Gesetzmäßigkeit, die genauso da ist, aber nicht genauso sichtbar ist, die sagt, was weg ist, kommt wieder. Das, was man von sich gibt, aber freiwillig, nicht sozusagen gezwungen, so, von sich heraus, das kehrt wieder zurück. Jedes Geben in die Welt hinein, jedes Gewähren, das in einem sozusagen aufkommt und dem man als Haltung folgt, jedes Gewähren ist ein in die Welt hineintun dieser Haltung von Gewähren. Es ist eine Veränderung von Welt in diese Richtung. Und das bedeutet umgekehrt, dass die Welt sich entsprechend uns gegenüber Gewähren zeigt. Und das muss man erst lernen, dass es diese zwei unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten in der Existenz gibt, die man unmittelbar sieht und solche, die man nicht unmittelbar erkennen kann, sondern erst dann feststellt, wenn man genauer hinguckt. Deshalb heißt es, geben ist seliger denn nehmen. Mit anderen Worten, jetzt ein bisschen kaufmännisch erstmal gedacht, nur erstmal kaufmännisch gedacht, es ist eine gute Investition, etwas mit anderen zu teilen, weil es im Kern gar nicht verschwunden ist, sondern, ich sage es nochmal, wenn ich nur sehr kaufmännisch denke, ich wieder damit rechnen kann. Das ist ja in der Welt, ist es, kehrt sozusagen wieder zurück. Warum ist Geben seliger denn Nehmen? Es hat verschiedene Aspekte, die man da betrachten kann. Das eine ist zunächst mal, dass der Beschenkte, ich mache das mal am Beispiel eines Geschenks klar, der Beschenkte eine angenehme, bessere Situation hat. Und da ist es ein Vorteil für den Betreffenden, der was gekriegt hat. Aber ein bisschen weiter geguckt, ist es auch ein Vorteil für die Gesamtsituation, für die Lebenssituation von Menschen, die gegeneinander gewährend sind, entsteht mehr Zusammenhalt, entsteht mehr Harmonie und mehr eine gute Art und Weise, wie Menschen zusammenleben. Das ist ein Vorteil, der sich nicht unmittelbar materiell zeigt, der aber trotzdem rückwirkend ist auf mich, weil es ist doch besser, wenn ich in einer angenehmen Lebenssituation mit anderen zusammen bin, als wenn nur Knies, Knatsch und Ärger ist. Aber das ist, wie gesagt, nur die Vorderseite, um die es geht. Es geht um tiefere Dinge. Und die tieferen Dinge hängen damit zusammen, dass jeder Akt des Gebens, der willentliche Akt des Gebens, den Gebenden selbst verändert. Oft gar nicht bemerkt, aber jeder Akt des Gebens verändert in dem Maße, den der gibt. Und zwar in eine bestimmte Richtung. Wir werden auch sehen, warum das wichtig ist. Die Richtung bedeutet, das eigene Ego, das ja sonst immer im Mittelpunkt steht, wird nicht ganz so wichtig genommen, sondern der andere, mit dem ich ja tagtäglich zu tun habe, gewinnt mehr an Gewicht. Das heißt, hier ist eine Arbeit am eigenen Ego im Gang, ohne dass man das vielleicht bewusst merkt und bewusst weiß. Und das ist der Einstieg, ja, der Einstieg in eine spirituelle Entwicklung überhaupt. Und der Knackpunkt ist immer überall das Ego. Wo das groß ist, sind auch die Probleme groß und wo das Ego ein bisschen minimiert wird und da ein bisschen Luft rausgelassen wird, werden die Dinge auch einfacher. Das ist der Hintergrund, warum der Erwachte sagt, nein, der Erwachte sagt ja nicht, geben ist seliger denn nehmen, nicht in der Formulierung, aber in der Sache selber. Und deshalb steht dieser Aspekt bei seinen Belehrungen immer am Anfang. Und oft sagt er gar nichts darüber hinaus, weil dieses Feld ein sehr weites ist. Ich sagte gestern, glaube ich schon, gestern Abend, dass Geben sich eben nicht nur auf Euro bezieht, sondern dass eine generelle Haltung ist, den anderen teilhaben lassen an dem, was ich besitze, worüber ich verfüge. Das können materielle Dinge sein, ideelle Dinge, Zeit, Kraft, Aufmerksamkeit, was auch immer. Punkt 1. Punkt 2 habe ich überschrieben, Ethik und Karma. Ethik ist, wenn man so will, eine Erweiterung dessen, was mit Dana, mit Großzügigkeit, angefangen ist. Eine Erweiterung, weil beim ethischen oder moralischen Verhalten jetzt alle wesentlichen mitmenschlichen Bezüge in den Blick geraten. Geben ist, wenn ihr so wollt, ein Aspekt davon. Und Ethik bezieht alle Umgangsformen, alle sozialen Umgangsformen ein. Und das kann man unter zwei Perspektiven zusammenfassen. Zwei Fragen kann man sich in dem Zusammenhang stellen. Die eine Frage ist, was soll ich lassen? Was soll ich nicht tun? Was soll ich vermeiden? Wo gibt's Knies? Und was soll ich tun? Was ist positiv an Handlungen empfehlenswert? Der Erwachte fasst das in fünf Aspekten zusammen, die berühmten fünf Sila heißen sie in Pali. Die fünf grundlegenden Formen mitmenschlichen Verhaltens. Und auch da werdet ihr merken, dass das gar keine so neuen oder alten Erfindungen sind. Das sind uns relativ vertraut. Der erste Aspekt, nicht töten. Also nicht in das Leben anderer eingreifen, Leben anderer nicht beenden oder auch das Leben nicht beeinträchtigen. Gesundheit des anderen ist tabu. Seine Existenz, seine körperliche Existenz ist tabu. Nummer zwei heißt es in der buddhistischen Formulierung, nichts zu nehmen, was einem nicht gegeben wird. Schlicht ausgedrückt nicht stehlen, aber es hat seinen Sinn, warum der Buddha das so formuliert. Nichts zu nehmen, was einem nicht gegeben wird. In dem Fall ist der Besitz, das Eigentum des anderen tabu. Was euch gehört, geht mich nichts an. Es sei denn, ihr offeriert es. Aber ansonsten nichts. Der Mensch hängt am meisten an seinem Leben, aber er hängt auch an dem, was er oder sie hat, was zum Leben taugt ist. Machen, was einem Spaß macht. Und es tut immer weh, wenn in diese Beziehungen zu Menschen, zum eigenen Ich oder zu den Partnern, wenn da eingegriffen wird. Und damit bin ich auch schon am dritten Punkt, ist die Frage, wie man mit existierenden Beziehungen, Partnerschaften, Ehen etc. umgeht. Und da ist eine ethische Grundforderung immer, sich nicht auf sexuelles Fehlverhalten einzulassen. Das ist eine ganze Bandbreite, was das sein kann. Ein wichtiger Punkt ist immer, dass man bestehende Beziehungen, ob das in der Ehe oder außerhalb der Ehe ist, ist gleich, nicht sozusagen tangiert, da nicht dran dreht, nicht die Menschen auseinanderbringt. Bestehende Partnerschaften sind sozusagen für mich tabu. Das heißt, schon gar nicht, dass Vergewaltigung, Verführung, Missbrauch und ähnliche Dinge in der sexuellen Beziehung akzeptabel wären. Auch nicht der Anspruch, Herrschaft über die Frau beispielsweise zu haben oder Gewalt in einer Beziehung auszuüben. All das nicht. Das waren drei Aspekte, die sich auf unser körperliches Verhalten beziehen. Und drei Empfehlungen, bestimmte Dinge nicht zu tun. Warum, sage ich nachher. Und nun kommt etwas, was auch uns bekannt vorkommt. Die Empfehlung, nicht zu lügen. Und das ist eine Empfehlung, die sich jetzt auf unser sprachliches Verhalten bezieht. Nicht zu lügen heißt, bei der Wahrheit zu bleiben, andere nicht für unseren eigenen Vorteil hinters Licht zu führen, ihre Weltsicht, ihre Wahrheit zu verbiegen oder ihre Orientierung in der Welt unmöglich zu machen. Und der letzte Punkt scheint nur uns selbst erstmal zu betreffen. Das ist der Aspekt, auf Alkohol, Drogen und andere Mittel zu verzichten, die den eigenen Geist trüben. Warum? Unser Geist, die Klarheit des Geistes und unseres Denkens ist das wichtigste Gut, das wir haben. Wenn wir das willentlich oder fahrlässig beeinträchtigen oder dieses Instrument kaputt machen, nehmen wir uns das Wichtigste, was wir im Leben als Chance haben, mit einem klaren Geist zu agieren. Und trotzdem hat auch das einen sozialen Aspekt, denn wenn ich nicht klar im Kopf bin, werde ich auch mit euch nicht so umgehen können, ja, wie ich das tun könnte, wenn ich auf der Spur bin. Also deshalb die fünfte Empfehlung des Buddha, seinen eigenen Geist nicht zu berauschen oder zu trüben mit irgendwelchen Mitteln, egal wie die heißen. Das waren die fünf Ziele. Aus einer Haltung heraus formuliert, man möge bestimmte Dinge nicht tun, sozusagen sich Tabus setzen, sich Grenzen setzen und sagen, darüber gehe ich nicht hinaus. Aber man kann natürlich auch diese fünf Aspekte positiv formulieren. Ich sage das nur an dem Beispiel 1, nicht töten, muss umgekehrt auch heißen, da wo ich lebenden Wesen begegne, soweit ich das kann, ihnen zu helfen, das Leben zu fördern, zu unterstützen. Oder das zweite Beispiel, weil wir das schon angedeutet hatten, es geht nicht nur darum zu sagen, ich höre auf zu klauen ab heute, sondern es wäre umgekehrt wichtig, ich entfalte in mir die Haltung, ah, ich habe was, komm, nimm daran teil. Und so gilt es für die anderen fünf Silas auch. Deshalb die Formulierung, was man nicht tun sollte und was man positiv tun sollte. Wichtiger Punkt ist noch, dass es bei den Silas, bei den ethischen Dingen, nicht allein darauf ankommt, welche äußerlich sichtbaren Handlungen da sind oder nicht da sind. Sondern es geht jeweils um die innere Haltung, um die Absicht, um die Motivation, die mit einer Handlung verbunden ist. Deshalb formuliert der Buddha, die Absicht ist die Tat. Ja? Ich kann mich nach außen hin noch so edel zeigen und trotzdem kann ich in mir genau das Gegenteil von dem sozusagen repräsentieren, was ich nach außen tue. Deshalb ist es entscheidend zu gucken, was tut sich hier an Motivation, an innerer Haltung und nicht allein, ja, was nehmt ihr von mir äußerlich wahr? So, warum das Ganze? Warum? Was macht das überhaupt für einen Sinn? Viele Menschen sagen, und gerade in unserer Zeit ist es ja en vogue, wenn man sich an ethische Maßstäbe hält, dann ist man selbst der Gelackmeierte. Ja? In einer Welt wie dieser muss man sich durchsetzen. Wenn man das nicht tut, dann steht man immer hinten an der Schlange und kriegt nie was vom Kuchen ab. Also, Ethik ist was für die Schule und für die Kirche am Sonntag, aber für das Leben selbst bleibt das ein frommer Wunsch und man geht unter, wenn man sich danach richtet. Mit anderen Worten, ethisches Verhalten, so diese These, ist Dummheit. Und wer will schon dumm sein? Und auch hier gilt, was ich am Anfang schon mal sagte, es gibt neben den sichtbaren Gesetzmäßigkeiten dieser Welt Gesetzmäßigkeiten, die man sozusagen von außen kennen muss, wo man genauer hinschauen muss, um sie zu entdecken. Und genau das ist der Grund, oder das ist der Zusammenhang, der hier wichtig ist. Nach den buddhistischen Lehren ist das, was wir Welt nennen, was wir unser Leben nennen, was wir unser Schicksal nennen, nicht einfach eine objektive Gegebenheit, die so da ist. Und wir selbst und die sogenannte Welt ist aus buddhistischer Perspektive auch keine Schöpfung irgendeines Gottes. Der nun sagt, na, ich habe jetzt Silvia gemacht, ich habe ihr Leben eingehaucht, da ist sie jetzt und da soll sie mal sehen, wie sie zurechtkommt. Sondern wir selbst und die sogenannte Welt sind Ergebnis dessen, was wir Karma nennen. Wir sind die Ergebnisse, ja, wir sind im wahrsten Sinne des Wortes die Ergebnisse unseres eigenen früheren Handelns. Oder anders formuliert, bildlich formuliert, die Welt ist ein Spiegel. Wenn wir uns umgucken, wir sehen uns da draußen nur selbst. Entweder so, wie wir früher waren, oder wie wir jetzt noch sind, oder beides zusammen. Wir können also uns im Grunde nie aufregen über das, was uns passiert, weil wir immer nur damit Rechnungen auf den Tisch kriegen für Dinge, die wir früher bestellt haben. Das ist wie in der Kneipe. Da gibt es auch nur eine Rechnung für das, was du vorher in Auftrag gegeben hast. Und wenn die zu hoch ist, kannst du den Wirt nicht beschuldigen, sondern da musst du dich selbst an der Nase fassen und sagen, hätte ich doch nicht so viel bestellt. Oder hätte ich vorher mal in die Speisekarte geguckt, um zu sehen, wie hoch der Preis dafür ist, den ich jetzt bezahle. Damit sind wir wieder bei Ethik. Ja? Unmoralisches Verhalten ist viel Geld ausgeben, aber nachher nicht zahlen wollen. Ja? Und die Rechnung kommt meistens später. Und dann ist man verblüfft. Und ethisches Verhalten ist im Kern ein Verhalten, ja, das besagt, ich bestelle nur das, wofür ich dann bereit bin, auch nachher zu zahlen. Und deshalb sind die fünf Silas, von denen ich sprach vorhin, eine Gabe. Die fünf Verhaltensweisen, die ich andeute, das sind kein Zwang, sie sind im Grunde keine Einengung meines Lebens, sie sind ein Schutz, ein Geschenk, sozusagen, wenn man sie einhält. Und zwar ein Schutz in zweifacher Hinsicht. Wenn ich mich an diese fünf Silas halte, angenommen es gelänge mir, angenommen, ja, dann würde ich, nehmen wir es ganz konkret, euch konkret schützen vor fünf negativen Dingen. Wenn ich ethisch einwandfrei mich verhalten würde, könntet ihr 100% sicher sein, dass euer Leben nicht gefährdet ist, dass eure Gesundheit nicht gefährdet ist, dass euer Besitz nicht gefährdet ist, dass euer Weltbild, eure Wahrheit nicht durch mich beeinträchtigt wird, dass eure zwischenmenschlichen Beziehungen von mir nicht angetastet werden und dass mein Geist euch sozusagen nicht negativ beeinflusst. Das wäre der Schutz, den ich euch geben könnte, wenn ich moralisch einwandfrei mich verhalten würde. Jetzt kommt das egoistische Moment oder die Belohnung dafür. Denn der Erwachte sagt, wer anderen Schutz gewährt, erlebt diesen Schutz auch. Nicht wie beim Geben. Ein Lächeln, das du aussendest, kehrt zurück, sagen die Chinesen. Und hier auf die fünf Sila bezogen würde das bedeuten, den Schutz, den ihr anderen gewährt, dieser Schutz wird euch sozusagen zuteil. Und zwar ohne Grenzen, denn wenn es mir gelingt, ohne Ausnahme, ohne Grenzen, immer diese fünf Silas einzuhalten, würde das auch bedeuten, dass die Welt sich mir immer so zeigt. Und wenn sich uns unser Leben anders zeigt, ist das ein Signal für uns. Das ist ein Hinweis auf unseren momentanen Status, zeigt uns, wo wir angelangt sind und wo vielleicht noch Nachbesserungen notwendig sind. Der Zusammenhang von der Lehre her ist die Aussage des Buddha über Karma. Karma heißt tun, wirken, aktiv sein. Und die Gesetzmäßigkeit, die hier genannt wird, die Karma-Gesetzmäßigkeit, sagt zweierlei. Alles, was wir tun, hat eine bestimmte Wirkung. Was wir tun, hat eine Wirkung. Und umgekehrt, alles, was wir als Wirkung erleben, hat eine Ursache, unser eigenes Tun. Bildhaft gesprochen, wir erleben Welt, wir erleben Wirklichkeit als einen Zusammenhang von Same und Frucht. Die Samen, die wir legen, bringen die Früchte hervor, die wir ernten. Und da kann sich jeder überlegen, ja, ob er einen Bitterkürbis, ja, in den Boden legt und ihn sprießen lässt oder ob er ein Zuckerrohr in seinem Garten pflanzt. Das ist uns sozusagen überlassen. Karma ist die Ursache Karma ist die Lehre von Ursache und Wirkung. Unser Handeln ist die Ursache, der Samen. Und das, was wir erleben, unser Schicksal, das ist sozusagen die Frucht dessen, was wir vorher gepflanzt haben. Und beides hängt in einem Ursache-Wirkungszusammenhang zusammen. Und deshalb ist es keine Drohung, kein Gebot, du darfst bestimmte Dinge nicht tun, du sollst bestimmte Dinge nicht tun, sonst kommt irgendeine göttliche Instanz, die dich straft. Dieses alles nicht, sondern sag immer, wenn man nicht aufpasst und mit dem Hammer einen Nagel einschlagen will, aber den Daumen trifft, dann kann man weder den Nagel noch den Hammer verantwortlich machen, sondern das ist unser falsches, unachtsames Verhalten, das uns am Ende wehtut. Mal so ganz einfach ausgedrückt. So, und das waren schon die ersten beiden Grundlehren, die der Erwachte im Auge hat. Und Grundlehren, wir vergessen unser Thema nicht, die, wenn man sie denn verfolgt und im Auge behält, unsere Entwicklung zu Vervollkommnung ja, erst in Gang setzt oder überhaupt ermöglicht. Und ihr merkt jetzt schon, wo der Schwerpunkt dieser spirituellen Arbeit ist. Da geht es in erster Linie nicht darum, die Welt irgendwo auf Vordermann zu bringen. Ja, es geht nicht um Weltverbesserung, sondern der Ansatz ist bei uns selbst. Wenn es stimmt, dass Welt ein Spiegel ist, ein Reflex dessen, was unsere inneren Haltungen und Handlungen sind, dann brauche ich nicht in der Welt anzufangen, wenn ich Verbesserung will, sondern da muss ich sozusagen bei mir selbst anfangen. Das ist immer die Perspektive, die man im Auge haben muss. Stichwort war Perspektive und eine Art des Erwachten zu lehren ist die, Perspektiven immer weiter zu machen. Nicht? Wir haben von dem Ozean gesprochen, der immer tiefer wird. Man kann auch sagen, die Belehrungen des Erwachten zielen darauf, unseren Horizont, unseren Verstehenshorizont immer weiter zu machen. Wir haben es schon gesehen an dem Zusammenhang zwischen Dana, der Einstieg war, und Ethik, Silas, die eine schon Erweiterung war. Und jetzt kommt die nächste Erweiterung, in dem der Erwachte versucht, uns darzustellen, dass dieser Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, den wir in diesem Leben schon erkennen können, zumindest teilweise, aber nicht beschränkt bleibt auf dieses Leben, ja nicht einmal dieses Leben, das umgrenzt, was wir Existenz und was wir Dasein nennen. Die Tatsache von Lebensformen, von Existenzmöglichkeiten jenseits dessen, was wir im Moment sinnlich wahrnehmen können, ist eine Grundaussage auch jeder Religion. Jede Religion sagt, es gibt Dimensionen von Erfahrung, von denen ihr gar keine Ahnung habt. Ihr, die ihr so klein denkt, ihr wisst nicht, was sich alles noch an Erfahrungsmöglichkeiten auftun kann. In diesem Leben, jetzt sozusagen konkret, dass es Dimensionen von Existenz gibt, die jenseits sind, so wie auch die Bäume draußen im Moment für uns jenseits sind, ja? Jenseits unserer Bewusstseinsschwelle, aber so nahe, dass wir sie sehen, wenn wir die Tür aufmachen. Und so gibt es viele andere Erlebens- und Erfahrungsformen, zu denen wir eben keinen Zugang haben, weil wir zu eng begrenzt sind mit unseren geistigen Fähigkeiten. Und da gehört ein wichtiger Aspekt dazu, dass das auch eine Frage ist, die relevant wird, wenn unser Leben hier und jetzt einmal zu Ende geht. Weil ja da auch ganz unterschiedliche Einschätzungen da sind, was da passiert. Ich fange mit der üblichen materialistisch orientierten Einschätzung an, die heute im Westen gang und gäbe ist. Das sieht so aus, ist jemand alt, liegt im Sterben, das bedeutet, seine Körperfunktionen lassen nach, man verliert die Kontrolle über den Bewegungsapparat, man ist nicht mehr in der Lage wahrzunehmen, die Sinnestätigkeit stellt sich ein, Wahrnehmung hört auf. Der Hintergrund ist die Behauptung, dass Wahrnehmung, das Erleben abhängig ist von einem biologisch funktionsfähigen Körper. Und man sieht im Sterbeprozess, wie dieser biologische Körper erstmal aufhört zu existieren, wie er zerfällt. Das ist eine definitiv richtige Beobachtung, das können wir nicht bestreiten. Aber die Schlussfolgerung, die daraus gezogen wird, ist nach der Einschätzung des Buddha ebenso falsch. Denn die Schlussfolgerung ist, wo kein funktionsfähiger Körper mehr da ist, hört Leben, hört Erleben, hört Bewusstsein auf. Tod ist tot, so ungefähr. Der Anfang dessen, was ich geschildert habe, ist auch aus buddhistischer Sicht korrekt. Auch wenn ein überzeugter Buddhist stirbt, verliert er die Kontrolle über seinen Körper. Er hört auf, damit agieren zu können. Er kann die Sinne nicht mehr gebrauchen. Aber das Entscheidende ist, dass mit diesem Ende des biologischen Körpers nicht das Ende von Existenz, von Leben oder Erleben da ist, sondern der Bewusstseinsprozess, der Erlebensprozess setzt sich fort, jenseits dessen, was wir den biologischen Tod nennen. Tod ist aus buddhistischer Perspektive nur der Zusammenbruch dessen, was im Moment an physischer und psychischer Konstellation da ist, wo wir Mensch dazu sagen. Es ist aber nicht das Ende von der Person des Erlebens. Tod ist eher eine Wende als ein Ende. Tod ist sozusagen ein Szenenwechsel, der radikal sein kann, aber eben nur ein Szenenwechsel. Der Vorhang fällt, das Theaterstück ist nicht zu Ende, sondern es ist ein Akt zu Ende und der Vorhang geht wieder auf und ein neuer Akt findet statt. Das ist ein entscheidender Unterschied zur materialistischen Weltsicht, die wir heute im Westen haben. Tod kann man auch definieren als eine Trennung. Trennung von, das klingt für viele etwas seltsam, weil das Vorstellungen sind, die uns heute nicht mehr so vertraut sind. Tod aus buddhistischer Sicht ist die Trennung des Wesens, ich sage noch was dazu, von dem gealterten, unbrauchbaren physischen Körper. Sozusagen, wenn man so wie ein Ausstieg und nicht das Ende. Der Buddha hat drei Gleichnisse dafür gegeben, um uns das ein bisschen plastisch zu machen, was damit gemeint ist. Das erste Gleichnis ist eines, das aus der Natur genommen ist. Der Erwachte sagt, guckt euch einen Grashalm an. Nehmt euch einen Grashalm. Wenn ihr den anschaut, werdet ihr denken, das ist eine Sache, Grashalm halt. Ja. Wenn man aber genauer hinschaut, wird man sehen, dass so ein Gras eine äußere Hülle hat und einen Halm, den man da herausziehen kann. Das, was man als ersten Blick oder im ersten Blick als Einheit sieht, ist im Grunde eine Zweiheit. So wie wir, wenn wir uns angucken, wir empfinden uns als eine Einheit. Ich, du, ihr. Wir sind so eine kompakte Einheit. Und hier sagt der Erwachte, nein, das ist keine Einheit, das ist eine Täuschung. Es ist etwas Doppeltes, etwas Groberes. Also dieser Grasmantel, sage ich mal, mir fällt nichts Besseres ein. Und das, was man innen herausziehen kann. Das zweite Gleichnis geht noch ein Stück weiter. Das ist ein Bild, Schwert und Scheit. Wenn das da so liegt oder hängt, erscheint es auch als eine Einheit. Aber jeder weiß, dass es zwei Dinge sind, nämlich die Scheide und das Schwert. Was neu bei dieser Betrachtung ist, die Wertigkeit. Bei der Scheide würden wir sagen, das ist die Hülle. Das Entscheidende, das ist das Schwert. Darauf kommt es an. Und wenn wir uns jetzt als diese Einheit, / Zweiheit betrachten, würde das im übertragenen Sinn heißen, dieser Körper, mit denen wir uns oft identifizieren, ist tatsächlich nichts anderes als die Scheide. Aber das Schwert, sozusagen das Eigentliche von Person, ist gar nicht dieses Grobe, sondern das, was man aus diesem Schwert, aus diesem Körper herausziehen kann. Und ein drittes Gleichnis macht es noch etwas deutlicher. Da geht es um eine Schlange, die in einem Korb ist. Und dieser Korb ist offen und die Schlange kann herausbrechen. Auch da wieder das Bild, eine Sache, der Korb. Aber was wir nicht sehen auf den ersten Blick, dass die Schlange in diesem Korb ist, die aber herauskriechen kann, die völlig unabhängig von diesem Korb ist. Im Gegenteil, dieser Korb ist für die Schlange sogar nur ein Gefängnis, eine Verhinderung ihrer Freiheit. Oder nochmal anders formuliert, das eigentlich Lebendige daran ist nicht der Korb. Den kann man auf den Müll werfen. Ja, das eigentlich Lebendige, das ist die Schlange, weil die sich sozusagen bewegt. Und das Ganze, diese Bilder, müssen wir jetzt beziehen auf uns selbst, ja, auf unsere Lebenssituation und auf das Bild, die Einschätzung, die wir von uns haben. Ob wir uns mit dem Korb identifizieren und gar nicht merken, dass da eigentlich eine Schlange drin ist. Ob wir uns mit der Scheide identifizieren und gar nicht merken, ob da eigentlich ein Schwert da ist, was das Entscheidende ist. Oder überhaupt, ob wir merken, dass wir gar keine Einheit sind, keine unauflösbare Einheit, sondern eine Zweiheit darstellen. Der Zusammenhang, damit wir den nicht vergessen, war, was passiert im Tod. Ja, wird im Tod sozusagen all das, was wir als Mensch denken zu sein, wird es vernichtet? Oder passiert im Tod eben nichts anderes als nur in Anführungsstriche eine Trennung zwischen dem Lebendigen in uns und dem, was wir als Körper angelegt haben? Die Antwort des Erwachen ist, glaube ich, klar geworden. Es geht weiter, es geht anders weiter. Der Prozess des Lebens und des Erlebens ist nicht mit dem physischen Tod beendet. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie geht es denn weiter? Da könnte man natürlich ganze Seminare machen. Ich glaube, im letzten Jahr haben wir diese Thematik ja von Karma sehr ausführlich hier behandelt. Das war das Thema. Das kann ich heute nur andeuten. Es geht so weiter, vom Prinzip her, so weiter, wie das Leben vorher war. Um das als Bild mal sich einzuprägen, wenn ich in der Jugend Schuster gelernt habe, da bin ich später Schuster. Ja? Also, ich gehe nicht eine Schusterlehre und bin dann auf einmal Informatiker. Das passt nicht zusammen. Sondern wo man seinen Geist hinbewegt, wo man sich einnistet, eingewöhnt, wo man sich auf einer bestimmten Art und Weise hält, wie man handelt, so ist man später. Also so zeigen sich dann später die entsprechenden Lebensumstände. Und so kann man sich vorstellen auch, dass das nachtodliche Erleben, jetzt mal vereinfacht gesprochen natürlich, davon abhängig ist, wie man vor seinem Tod sich verhalten hat. Das ist das Stichwort Karma. Das hatten wir vorhin. Ursache und Wirkung. Und da heißt es ja, dass die Haltungen, die man sich angewöhnt hat, die Kräfte, die man in sich groß gemacht hat, die Ursache dafür sind, welche äußeren Erscheinungen, welche Erlebensformen auf uns zukommen. Und es ist ein Unterschied, ob ich als Mensch ein großzügiger Mensch war oder einer, der nur eng war, gerafft hat, nur an haben wollen und sein wollen gedacht hat. Das manifestiert sich dann sozusagen nach dem Tod. Es ist ein Unterschied, ob ich ein ob ich ein friedvoller Mensch bin oder ob ich immer ärgerlich, frustriert, feindselig bin. All diese Dinge. Ob ich wohlwollend bin oder ob ich egoistisch bin. In einem Satz, nach dem Tod kommt das zurück, was vor dem Tod eingeleitet ist. David sagte vorhin, die Rechnung präsentiert oder auch eine Rechnung präsentiert von dem, was ich vorher bestellt habe oder nicht. So, das war Nummer 3 der buddhistischen Grundlehren. Die Lehre von der Fortexistenz, die Lehre von der Existenz jenseitiger transzendenter Erfahrungsmöglichkeit. Kommt die Nummer 4 in meiner Rechnung, Meditation, Mystik. Das ist ein Thema, das in unserer westlichen Welt en vogue ist und trotzdem glaube ich, dass das Wissen davon relativ gering ist. Was ist Meditation? Man kann zwei Grundrichtungen angeben, zwei Grundziele formulieren. Meditation zieht einmal dazu oder einmal darauf, den eigenen Geist klarer zu machen und den eigenen Geist stiller zu machen. Anders formuliert, Meditation ist ein Instrument für Einsicht, für Erkenntnis, für Wissen, für Weisheit, also das Intuitive, das Erkennen, was ist, Wahrheit sehen. Und der andere Aspekt ist, den Geist zu harmonisieren, zur Stille zu kommen, zur Zufriedenheit zu kommen, Herzensfrieden zu gewinnen. 1000 Methoden, wie man meditiert, aber alle 1000 Methoden gehen in die zwei Richtungen. Klarer Geist, stiller Geist. Wobei beides sich wechselseitig unterstützt, denn je klarer ich im Kopf bin, umso stiller werde ich. Und je stiller ich werde, umso mehr habe ich die Möglichkeit, die Wahrheit uneingeschränkt zu sehen. Damit könnte man aufhören. Aber ich will es an ein paar Punkten nochmal präzisieren und insbesondere das Thema Achtsamkeit und Sammlung nochmal ansprechen. Ein Aspekt von Meditation, wie ich eben sagte, ist der Wunsch oder die Möglichkeit, wach zu sein. Stichwort rechte Achtsamkeit. Achtsamkeit ist eine Funktion unseres Alltags. Ohne Achtsamkeit nur Ärger. Wenn wir unser Frühstück machen, müssen wir achtsam sein. Wenn wir unsere Steuererklärung machen, müssen wir Achtsamkeit präsentieren. Wenn wir Auto fahren, ist Achtsamkeit angesagt, sonst ist der Graben irgendwann mal ganz nah oder näher, als wir wollen. Ja? Nur diese geistige Funktion oder diese Fähigkeit, die wir haben, ist nicht wirklich ausgebildet. Sie hat ein paar Mängel und ein paar Macken. Eine Macke ist, diese Achtsamkeit schwirrt immer nur in der äußeren Welt herum. Wo ist was los? Wo passiert was? Wo ist was interessant? Wo kann ich meinen Blick hinrichten? Die Achtsamkeit ist zu selten bei uns selbst, bei den körperlichen und geistigen Vorgängen, die ja in jedem Moment stattfinden. Und Meditation ist die Notwendigkeit und die Übung, diese Aufmerksamkeit von der äußeren Welt, wenigstens in Zeiten der Meditation, auf uns selbst zu richten, also von außen nach innen zu bringen. Der zweite Mangel von unserer Achtsamkeit ist sehr oberflächlich. Sie geht nicht wirklich in die Tiefe und bringt uns deshalb kein realistisches Bild in Bezug auf Daseinswirklichkeit, sondern sie verharrt irgendwo bei Äußerlichkeit. Und deshalb ist Meditation das Training, die Achtsamkeit zu schärfen, mehr zu fokussieren, genauer hinzugucken, um diese geistige Klarheit herbeizuführen. Und der dritte Mangel der üblichen normalen Achtsamkeit ist, sie ist nicht kontinuierlich. Sie hüpft von da nach da. Mal hat man einen wachen Moment und dann ist der halbe Tag wieder verdöst. Ja? Meditation ist die Übung, Wachheit und Klarheit möglichst kontinuierlich zu halten. Ist auch möglich, es ist auch eine Übung, dabei zu bleiben und nicht immer wieder abzuschweifen. Meditation ist, kann man sagen, die systematische Ausbildung von Achtsamkeit. Und es beginnt schon damit, dass wir uns besser erinnern können an das, was wir für gut und richtig halten. Ich habe über die Silas gesprochen, das ist jetzt nur ein Beispiel. Jeder kennt sie mehr oder weniger, aber wir denken oft nicht dran. Ja? wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann fällt uns ein, ach, hättest du doch besser, ja, oder hättest du doch besser nicht. Und Achtsamkeit ist eine Instanz in uns, die zur rechten Zeit sagt, du weißt doch, ja, was jetzt ansteht oder was jetzt nicht ansteht. Deshalb heißt Sati auch Erinnerung, sich erinnern an das, was man weiß. Und ein Nebenaspekt davon ist, dass uns diese Achtsamkeit begleitet auch, nicht nur als Maßstab, was richtig und falsch ist, sondern auch als Klarheit bei dem, was wir in jedem Moment tun. Denn unser Leben ist ja weitgehend bestimmt von Automatismen. Wir agieren aus Gewohnheit, aus innerem Drang heraus, aus einem Drall, aber nicht mit Klarheit, was mache ich denn eben? Wo habe ich denn eigentlich meine Brille hingelegt? Ja? Haben sie irgendwo hingelegt? Wir haben so viele Brillen, die irgendwo verlegt werden, weil keine Klarheit in Bezug auf unser eigenes Handeln da ist. Deshalb ist Meditation auch ein Stück Besonnenheit. Was mache ich gerade? Wo geht's hin? Will ich das auch? Sind die Mittel, die ich einsetze, dafür richtig und bin ich nur auf der richtigen Spur? Und Achtsamkeit im tiefsten Sinne als meditative Übung im Sitzen auf der Matte ist Beobachtung. Und zwar die schlichte, nackte, unbeeinflusste Beobachtung, was tut sich denn in diesem Moment? Das ist die Gewahrsamkeit in Bezug auf die Realität des Augenblicks. Was tut sich denn an körperlichen Empfindungen, an körperlichen Prozessen im Moment? Welche Gefühle sind es denn, die auftauchen und verschwinden? Was ist denn mit unseren Gedanken, die kommen und gehen? Was ist mit unseren Emotionen, mit unseren Willensimpulsen, die permanent aufsteigen und wieder verschwinden? Das wäre eine Form der Meditation, die sich damit beschäftigt, die Aufschluss gibt, was läuft im Moment ab. Das Ergebnis dieser Motivation und dieser Erhaltung zu meditieren ist ein sehr weitreichendes. Wir sind bei dem Aspekt des Erkennens bei Achtsamkeit. Das Ergebnis dieser Form von Beobachtung ist eine realistische Einschätzung unserer Realität. Und Realität heißt, die drei Daseinsmerkmale aller Phänomene zu sehen. Dass alles vergänglich ist, wandelbar ist, nichts bleibt. Dass alles letztendlich unbefriedigend ist, nicht erfüllend ist. Und last not least, dass nirgendwo eine feste Substanz ist. Nichts an Eigensein, nichts an Existenz, wo man sagen kann, das ist immer mit sich identisch. Wenn man das hat, ist man fast schon ein Buddha. Ja, also im Prinzip ganz einfach, aber eben nur im Prinzip. Das ist der erste Aspekt von Meditation. Einsicht gewinnen. Klarheit des Geistes zu erzeugen. Und dass das in Richtung Vervollkommnung geht, ich glaube, das ist einsehbar. Zweiter Punkt. Nennt es Einswerden oder rechte Sammlung. Das zweite Standbein der Meditation. Normales Leben sagt, wo ist was los da draußen? Wo kann ich diese Welt genießen? Wo gibt's was, was mir Spaß und Freude macht? Psychologisch ausgedrückt, wir sind immer dabei, über unsere fünf äußeren Sinne, sehen, hören, riechen, schmecken, tasten, irgendwas zu finden, was angenehm und schön ist. 90%, vielleicht mehr unseres Lebens beschäftigt sich genau damit. Wo wird gepfiffen, wo wird getrommelt, sagt der Buddha irgendwo. Kann ich diesem Leben etwas entlocken? Das heißt, wir sind immer auch abhängig von dem, was an äußeren Umständen da ist. Ist was Schönes zu sehen da, freuen wir uns. Ist was Schönes zu beißen da, freuen wir uns. Wenn was Angenehmes zu hören da ist, auch nicht. Und wenn alles gleichzeitig da ist und permanent wunderbar. Ja. Ist leider nicht so. Aber selbst wenn es da ist, sind wir immer abhängig von den äußeren Bedingungen, die wir aber leider nicht festhalten können. Also immer wieder zerbröseln und mir immer wieder nachjagen, möge doch diese Situation wieder sich einstellen. So, was hat das mit Meditation zu tun? Meditation ist nun eine Form zu entdecken, dass Reichtum, dass Fülle eben nicht draußen ist, wo wir sie suchen, sondern in uns schon vorhanden. Nur nicht bemerkt, nur nicht trainiert, nur nicht zutage gehoben. Vereinfacht ausgedrückt, ein stiller Geist, ein harmonischer Geist ist ein glücklicher Geist. Und das ist eine Form meditativer Praxis, die Stille in sich zu entdecken, damit auch einmal den Reichtum in sich zu entdecken und zu merken, ich bin gar nicht abhängig von dem, was ich da draußen tut. Glück kann hier zu einem sehr, sehr großen Anteil gefunden werden, jenseits dessen, was mir die äußeren Sinne jeweils zutragen oder auch nicht. Freude und Glücksempfindungen entstehen durch einen bestimmten Zustand des Geistes. Wir können entstehen und nicht allein durch den Sinneskontakt. Im Gegenteil, je mehr wir von Sinneskontakten abhängig sind, umso größer ist das Problem, in dem wir uns bewegen. Und für die Spezialisten nur mal angedeutet, wie weit es gehen kann, diese Sammlung, diese Konzentration auf sich selbst oder auf bestimmte Zustände des Geistes. Hier spricht der Buddha von der Transzendierung sozusagen unserer sinnlichen Wahrnehmung. Etwas, was wir nur aus dem Tiefschlaf kennen, wo keine Sinneswahrnehmung da ist, aber trotzdem Erleben da ist. Und ein Erleben, das sehr viel beglückender und erfüllender ist, als all das, was wir uns sonst im Alltag erträumen. Also Weihnachten, Urlaub, Jubiläum, Geburtstag und so weiter, an einem Tag, in einer Sekunde. Und das noch völlig jenseits unseres Sinneskontakts. So, wenn ich das kurz rekapituliere, dann ist das viel Stoff, um sich zu vervollkommnen. Ja? Und keine Sorge, der Erwachte sagt immer, wir sind in einem Übungsfeld. Das heißt nicht, wir müssen morgen alles können. Wir werden es nicht tun, aber wir können üben. Wir können diesen Prozess der Vervollkommnung beschreiten. Wir können uns da hinein begeben. Und jetzt kommt das Aber. Ja. Das Aber sagt, es hat alles noch nichts mit buddhistischen Themen zu tun. Das sind alles vorbereitende Dinge. Das sind alles noch Dinge, die wir in vielen anderen Traditionen, Religionen auch kennen. Selbst das, was ich zum Schluss bezeichnet habe, mit diesen Formen der Meditation, finden wir in ähnlicher Weise auch im Christentum, in der Mystik, bei den Sufis, bei den Muslimen. Ja. Im Hinduismus gibt es solche Formen von Erfahrung. Und von Jenseits und Paradies und Himmel und all diesen Erfahrungsmöglichkeiten berichten auch alle anderen Religionen. Also das ist sozusagen nicht spezifisch buddhistisch. Was ist das Buddhistische am Buddhismus? Da will ich nur einen letzten Satz sagen, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, um auch miteinander zu reden. Auch. Das Buddhistische am Buddhismus sind die vier edlen Wahrheiten. Wo sozusagen nochmal all das transzendiert wird an Einsicht und an täglicher Praxis, was ich versucht habe anzudeuten. Warum? Ausgangspunkt meines Vortrages heute war ja das Streben aller Wesen nach Glück. Nachteil nur, dass innerhalb von unsere Existenz oder innerhalb von Existenz überhaupt ein letztendliches, vollkommenes, unvergängliches Glück überhaupt nicht zu finden ist. Bildhaft gesprochen, Paradies ist schön, aber Paradies hört auf. Bildhaft gesprochen, die tiefsten Formen meditativer Sammlung, Harmonie, Glückserfahrung sind so unvorstellbar, dass wir keine Ahnung haben, wie weit und tief das geht. Aber selbst das hat einen Nachteil. Es hört wieder auf. Wir finden uns irgendwann wieder da, wo wir schon oft und oft waren. Das ist der eigentliche Knackpunkt des Dharma, der Buddha-Lehre. Dass Erfüllung, Vollkommenheit ist, so ein Hilfswort, das ich mal gewählt habe, nicht innerhalb dessen zu finden ist, was wir Bedingtheit nennen, was wir Erfahrung nennen, was wir Erleben nennen, sondern nur jenseits von Erfahrung. Das ist schon schwer vorzustellen, geschweige denn zu praktizieren oder zu erreichen. Und doch habe ich das einfach mal genannt, um zu zeigen, wie weit buddhistische Belehrung und wie weit buddhistische Praxis geht, dass wir beim Erklimmen des Berges nicht schon bei der ersten Alm sagen, hier ist es schön, hier bleibe ich sitzen, ich bestelle mir eine Milch und dann ist all das erledigt, was ich im Tal unten in der Großstadt nicht für möglich gehalten habe. Ich mache einen Punkt, weil es hier eigentlich erst anfängt. Aber wir haben ja noch 2 Tage, um das eine oder andere noch zu besprechen. Ich würde euch jetzt bitten, das ein bisschen zu kommentieren, was ich gesagt habe, beziehungsweise Fragen dazu an mich zu richten oder einfach eure Erfahrungen mal mitzuteilen. Ihr seid dran. Ich habe schon sehr viel geredet. Oder alles klar? Einfach ist doch alles klar, ne? An sich gibt es doch kaum was zu sagen mehr.
Im Bereich Karma.
Ja.
Also was ich gut nachvollziehen kann, ist Ursache und Wirkung direkt jetzt so in der Gegenwart. Hm? Das kann ich erfahren, aber dann der Schritt sozusagen über den Tod hinaus, kann ich ja eigentlich auch wieder nur glauben. Ich kann es nicht erfahren.
Der Buddha formuliert es so: Handeln und Erleben, dieser Zusammenhang Ursache und Wirkung, kann existieren in diesem Leben, im nächsten Leben und in irgendeiner späteren Existenz. Und tatsächlich stimmt es auch für den buddhistischen Kontext. Wir können mit unserem Geist, der uns momentan zur Verfügung steht, nicht die Dinge sehen, die ein Buddha sehen kann, weil wir einfach zu beschränkt sind. Wir sind in einem gewissen Sinn Kinder, was spirituelle Entwicklung angeht, und sind keine Erwachsenen. Deshalb ist unsere Aufgabe, zunächst mal nur als These, als Hypothese zur Kenntnis zu nehmen, aha, dieser Zusammenhang soll existieren. Und nicht gleich sagen, ach nee, glaube ich nicht. Oder auch nicht gleich sagen, ja, ist so. Weil das jenseits unserer Erfahrung ist. Aber was wir machen können, ist, aufmerksam diese Zusammenhänge zu beobachten. Und ich sage dazu, dass auch in buddhistischen Kreisen durchaus behauptet wird, dass Karma, unser eigenes Tun, nicht allein verantwortlich ist für das, was wir erleben. Deshalb bin ich immer vorsichtig mit Behauptungen und sage, beobachte, guck hin, welche Folgen dein Verhalten hat. Im Denken, im Reden und im Handeln. Und ich behaupte, das behaupte ich, je mehr du hinguckst, umso mehr wirst du entdecken, dass du verantwortlich bist für das, was kommt. Ich sage, das ist meine Behauptung, 100%. Und jeder, der beobachtet, wird sehen, dass der Prozentsatz, den er zugesteht, immer größer wird. Und am Ende kommt raus, dass Existenz nichts anderes ist als diese Zweiheit. Handeln und Erleben. Sehen und hat nichts dazwischen. Ja? Und das ist im Übrigen gerade unsere große Chance. Das ist ja die Chance der Freiheit. Freiheit steht ja im Titel auch unseres Programms. Werden wir abhängig von der Gnade eines Gottes, von dem Zustand der Gesellschaft, von irgendwas, dann werden wir abhängig. Da es aber nur diese beiden Elemente gibt, Handeln und Erleben, haben wir die Freiheit in unserer Hand. Potenziell. Wir müssen sie nur nutzen. Was wir nicht einsehen können, nehmen wir als Hypothese, Und je mehr wir sehen, dass das, was der Buddha lehrt, auch mit der Realität übereinstimmt, umso mehr haben wir Vertrauen dazu, dass auch das richtig ist, was wir im Moment nicht einsehen. Und da uns niemand etwas abverlangt, du musst glauben, gehen wir insofern auch kein Risiko ein. Und je weiter wir wachsen in eine Richtung, umso mehr werden wir sehen, ja, der Buddha hat recht, ist wirklich so. Das ergibt die Zeit, das gibt unsere Praxis. Deshalb heißt es ja, die Dinge sind auf dem Weg zu sehen. Ja, auf dem Weg sieht man, wie es vorangeht, in welche Richtung es geht. Und man kann am Anfang des Weges nicht das Ziel unter Umständen schon sehen. Jetzt habe ich nicht gesehen, Helmut, Maya, Maya.
Dazu fällt mir ein Gleichnis ein, über die Anschaulichkeit von Dingen, die wir nicht einsehen können. 2 und 2 ist 4. Das ist anschaulich, das können wir jederzeit erfahren. Trotzdem wird niemand bezweifeln, obwohl das nicht anschaulich nachprüfen kann, dass 2 Millionen und 2 Millionen 4 Millionen sind. Das geht in eine Dimension, die unsere Anschauung überschreitet, aber von uns rein gefühlsmäßig akzeptiert werden kann, weil wir eben die Erfahrung von 2 und 2 ist 4 gemacht haben.
Sehr schön. Man sieht im Anschaulichen die Gesetzmäßigkeit. Ja? Und aus der Gesetzmäßigkeit, Beispiel Mathematik, kann man sozusagen hochrechnen, was die anderen größeren Dimensionen sind. Wunderbar.
Ich möchte nochmal herausstellen, dass der Unterschied im Wesentlichen ist zu einer Religion, dass hier nicht von der Glaube das Entscheidende ist, sondern was du auch gesagt hast, das Vertrauen. Und dazu möchte ich nochmal auch ein Gleichnis geben. Wenn ich eine Wanderung von Hamburg nach München mache und ich habe eine Landkarte, dann glaube ich, dass diese Landkarte stimmt. Wenn ich diesen Weg jetzt aber gehe und ich komme in Hannover an und sehe, dass dieser Weg nach der Landkarte richtig war, dann fasse ich ein Vertrauen dazu, dass es stimmt. Und wenn ich weitergehe, bis Kassel komme, dann habe ich noch mehr Vertrauen. Und wenn ich in München dann angekommen ist, dann weiß ich, dass die Landkarte richtig war und dass auch mein Vertrauen in diese Karte richtig war. Das steigert sich Potenzial, denn es so wie in der Lehre ein Etappenweg, den ich zu gehen habe.
Ja, auch ein schönes Gleichnis. Ich will einen Satz nur ergänzen. Aber selbst wenn die Landkarte richtig ist, muss man sie lesen können. Ja? Das heißt, man muss auch einmal die Lehren so begreifen und nicht sagen, ja, ich weiß es besser, ich kenne deine Abkürzung, Luftlinie sind jetzt 200 Kilometer, aber ich kenne Abkürzung so ungefähr. Man muss das Vertrauen haben, das stimmt, und muss sich auch danach richten. Ja. Und das ist wieder ein Aspekt Achtsamkeit. Ich muss erinnern, ich habe doch eine Landkarte. Ich muss drauf gucken. Aha, da muss ich gehen und muss dann in der äußeren Wirklichkeit überprüfen, stimmt's denn? Ja, ist denn die Weggabelung, die da eingezeichnet ist, ist die denn da? Oder ist da ein See da, obwohl eigentlich ein Berg eingezeichnet ist? Also da die Übereinstimmung zwischen der Landkarte und dem rechten Gebrauch. Dann kommt man an.
Ich wollte nochmal zum Thema Karma und Tod nachfragen. Wenn ich es richtig verstanden habe, kam von dir, dass du noch eine Persona definierst, die hinübergeht in den Tod. Ich kann die immer nicht finden. Ich definiere also für mich schon ein Ende. Wohl aber sehe ich schon, dass Ursache und Wirkung weitergeht. Aber ich würde es überhaupt nicht mehr knüpfen an eine Person oder auch nicht an den Begriff von Seele im Christentum, sondern nur, dass Ursache und Wirkung setzt sich fort, aber nicht mehr in, ich halte nicht mehr fest an einer irgendwie Form. Mhm. Nur es geht weiter.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, wir sind uns aber auch einig, sind wir es. Ja. Der Mangel liegt am Mangel meiner Darstellung. Es gibt eine Lehrrede, in der der Buddha seine eigene Lehre beschreibt. Er sagt, es gibt 2 Formen von Wahrheit. Die eine Form ist hilfreich, sie nützt, sie bringt uns voran, ist aber nicht hundertprozentig korrekt. Dann gibt es eine zweite Wahrheit, die ist korrekt, perfekt und führt zum Ende. Und das ist genau die Unterscheidung zwischen den 4 hinführenden Lehren und den 4 Wahrheiten, wo es um den Kern geht. Bei den 4 hinführenden Lehren, ich sage es jetzt überspitzt, ich handle, positiv oder negativ, und ich erlebe positive oder negative Erfolge davon. Ist, wie der Erwachte sagt, eine nützliche Idee, weil sie mir hilft, moralischer, anständiger zu werden und ein besseres Leben zu haben. Aber sie ist eingeschränkt, ein Stück weit falsch, weil kein Ich da ist, im Kern. Ja? Und trotzdem lehrt der Buddha das zuerst, wenn er gleich käme und sagt, Anatta, Anatta, kein Ich, keine Substanz, nichts, dann wären die Menschen verwirrt. Deshalb sagt er erst, Eingangsstufe, sei du ein anständiger Mensch, dann wirst du ein besseres Leben haben. Das kann man akzeptieren. Und wenn man sieht, dass man da vorankommt, dass man auf dieser Stufenfolge der Entwicklung weiterkommt, dann wird er irgendwann mal sagen, jetzt nehmen wir das Ich auch noch weg, jetzt nehmen wir die Vorstellung von Ich und Welt noch weg und erfahren nur noch in Ursache, Wirkung, Bedingtheit, Phänomene und haben diesen Ich-Glauben, diese Ich-Illusion auch noch weggenommen. Das ist sozusagen ein pädagogisches Mittel, das Buddha hinzuführen, also die Leute nicht in den Ozean zu werfen, ohne dass sie schwimmen können. Ja, sondern erst sagen, so, paddel ein bisschen rum, und wenn du paddeln kannst, wenn du dich abgekühlt hast, dann gehen wir die letzten Dinge an.
Du bist jetzt schon ein jenseitiges Wesen, hast aber nur diesen Menschentod, diesen Körper angelegt. Deswegen diese Ich-Bezogenheit, wir sind eine Person hier, gilt nach der Lehre des Buddha nicht. Das war die eine Sache zu dir. Alfred sagte vorhin schön, wir wollen mit unserem Wollenden, dass wir es gut haben. Und wenn wir es gut haben wollen, müssen wir das Schlechte verdrängen. So, und damit bilden wir zwei Pole, nämlich eine Zuneigung zu Gutem, man sagt auch sonst Gier, und eine Abneigung zum Schlechten, man sagt sonst Hass. Das sind die gebräuchlichen Worte. Und jetzt kommt das Entscheidende. Zwischen Gier und Hass, oder mit Gier und Hass, bilden wir zwei Pole. Ich habe nur jetzt ein Ding mal rausgenommen. Bilden wir zwei Pole. Und Paul Davis hat es mal wunderschön gezeigt an einem Magneten. Wenn du zwei Pole hast, dann hast du zwischen diesen beiden Polen ein Spannungsfeld. Und dieses Spannungsfeld kann nach der Lehre des Buddha nie verloren gehen. Und es ist natürlich, komm, ich bin genauso wie du mit dem Glauben und so, und dann sage ich mir dies wieder und so. Also ich druckse auch rum, ne? Also man will es ja haben. Ne? Und vielleicht hilft dir das, was ich jetzt gesagt habe, ein bisschen weiter.
Das habe ich jetzt aber nicht richtig verstanden. Das sind ja zwei negative Pole, sehr negative Gier und Hass. Und was bringt das weiter, weil dieses Spannungsfeld